So, ja, und dann begrüße ich damit alle nochmal ganz herzlich zum öffentlichen Teil unserer 50. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Und der erste Top, den wir uns öffentlich widmen wollen, Top 2, ist der Exposure Draft zum Amendment an der Fair Value Option in IAS 28. Das ist das Produkt, wo wir heute eine Entscheidung zu treffen müssen und hoffentlich auch so treffen müssen, dass wir das ohne große Drafting-Geschichten dann abschließen können, all dieweil die Kommentierungsfrist für die Stellungnahme auch genau heute ist. Ihr habt die Sachen alle im Vorfeld bekommen. Wir haben es ja inhaltlich auch beim letzten Mal schon besprochen und insofern, Peter, übergebe ich jetzt gerne mal an dich.
Ja, danke Sven. Genau, deiner Einleitung ist so viel gar nicht hinzuzufügen. Wie gesagt, wir befassen uns jetzt mit dem Entwurf der Stellungnahme zum ED 2026-1 und damit halt zu den Amendments an IAS 28. Sven hat es gerade gesagt, wir haben das Thema vorgezogen, weil die Kommentierungsfrist heute endet. Deswegen wollten wir den Spielraum zumindest haben und es gleich am Anfang der Sitzung besprechen. Was im Rahmen von IFA und ASAF, das diskutiert wurde, haben Ilka und Sven ja unter Aktuelles ebenfalls kurz umrissen. Wir selbst hatten die Vorschläge in unserer letzten Sitzung erörtert und der Fachausschuss hat dabei zum Ausdruck gebracht, dass der vom IFB identifizierte Klarstellungsbedarf tatsächlich besteht. Wenn wir doch auf die Lösungen gucken, unterstütze der Fachausschuss jedoch grundsätzlich die im ED enthaltene alternative Sichtweise dreier IASB-Mitglieder, die eine uneingeschränkte Fair Value Option als die stärker prinzipienbasiertere Alternative einschätzen. Durch den Fachausschuss wurden auch keine konzeptionellen Gründe für die Limitierung des Anwendungsbereichs der Fair Value Option auf bestimmte Unternehmen identifiziert. Gleichzeitig wurde aber eingeschätzt, dass die Zulässigkeit für alle Unternehmen, Beteiligungen an assoziierten Unternehmen oder Joint Ventures gemäß IFRS 9 zum Fair Value zu bewerten, es ermöglichen würde, Informationen in einer Weise zur Verfügung zu stellen, wie die Unternehmen es aus ihrer Sicht für ihre Adressaten des Abschlusses am nützlichsten erachten. Die begrenzten Vorschläge des IASB konnten allein vor dem Hintergrund bestehender zeitlicher Restriktionen durch den angestrebten Gleichlauf mit IFRS 18 nachvollzogen werden. Und das ist dann grundsätzlich so auch der Tenor des Stellungnahmeentwurfs, der hier zu sehen ist. Es wird eine uneingeschränkte Fair Value Option befürwortet. Es wird auch darauf hingewiesen, dass durch die uneingeschränkte Möglichkeit zur Nutzung der Fair Value Option viele Anwendungsfragen und Probleme, die der IASB ja versucht mit ED 2024-7 zu adressieren, entschärft oder sogar obsolet würden, was zu einer Erleichterung für die Ersteller und auch zu einer Verbesserung der Finanzberichterstattung beitragen würde. Jedoch kommt im Entwurf der Stellungnahme auch zum Ausdruck, dass die Vorschläge des EDs unterstützt werden, sofern der IASB beispielsweise mit Verweis auf zeitliche Restriktionen für eine umfassendere Änderung die Umsetzung der uneingeschränkten Fair Value Option zumindest vorerst nicht verfolgt. In dem Fall wird jedoch zeitnah die weitere grundlegende Befassung mit dieser vielfach geäußerten Forderung angeraten. Angemeldet wird zudem, dass durch die Idee, dass von manchen Versicherungen praktiziertes Split Accounting nicht adressiert wird, beispielsweise hinsichtlich der Möglichkeiten des Grandfatherings, da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Und zu guter Letzt wird auch darauf hingewiesen, dass bereits vorab Auslegungsfragen zu den vorgeschlagenen Regelungen des EDs bestehen, insbesondere eben zur Lesart von der Textziffer BC16 in Bezug auf den Umfang der für die Fair Value Option in Frage kommenden Beteiligung. Das ist ja auch im EFRAG-Kontext diskutiert worden. Ja, vor dem Hintergrund ergeben sich aus meiner Sicht folgende Fragen an den Fachausschuss. Zum einen, ob sich die in der letzten Sitzung nicht anwesenden Fachausschussmitglieder der hier aufgeführten Sichtweise grundsätzlich anschließen können, ob es von denen Anmerkungen, Ergänzungen, Änderungsbedarf gibt und von allen sozusagen, ob sie mit den vorgeschlagenen konkreten Formulierungen für die Stellungnahme übereinstimmen. Das als kurze Vorrede von mir, die Unterlage liegt vor. Von daher, ich glaube, zuerst sollten wir vielleicht noch mal kurz mit denen sprechen, die beim letzten Mal nicht dabei waren, ob sie sich eben dem hier Dargestellten so anschließen können. Andreas Bödecke, bitte.
Ja, ich war das letzte Mal wegen Krankheit verhindert. Also ich kann mich dem nur voll inhaltlich anschließen. Ich stehe da auch hinter.
Sehr schön, dann Marco Übel, der Nächste.
Ja, ich hätte also vielleicht noch eine Frage, verständnishalber. Also diese Fair-Value-Option heute, die ermöglicht ja dann die Bewertung zum Fair-Value durch die P&L. Ne? Wenn wir schreiben, in accordance with IFRS 9, ist das sozusagen, also dann inkludiert es dann auch eine Bewertung, durchs OCI, durchs OCI. Haben wir also das diskutiert oder also beschränken wir im Prinzip nur die Forderung sozusagen auf, dass wir das für alle Unternehmen öffnen? Also Frage ist, ist Scope sozusagen und Bewertungsumfang Teil unserer Kommentierung oder sagen wir nur für alle öffnen?
Peter Hasler dazu oder schon mal in der Warteschlange?
Warteschlange.
Alles klar. Nee, grundsätzlich haben wir es diskutiert hinsichtlich der Öffnung für alle Unternehmen, die Fair Value Option zu nutzen, in welcher Art und Weise die Fair Value Option zu nutzen sein könnte. Das war nicht Gegenstand unserer Diskussion beim letzten Mal und dementsprechend auch nicht jetzt Lesart der Stellungnahme. Patrick Bosch, wahrscheinlich dazu.
Ja, nur kurz dazu. Also die Fair Value Option, also Fair Value OCI ist nicht vorgesehen, weil eigentlich der IAS 28 18 sagt, man die Option erlaubt die Bewertung zum Fair Value P&L in accordance with IFRS 9. Das ist einfach der Verweis im Standard. Also ich darf Fair Value P&L Bewertungen machen, wie es IFRS 9 vorsieht. Ich glaube, es ist einfach nicht vorgesehen, Fair Value OCI zu bewerten. Also deswegen haben wir uns dazu auch nicht besprochen letztes Mal. Aber es wird auch gegenwärtig, das ist eigentlich nicht Teil der Diskussion bislang gewesen.
Also vielleicht nur kurz, weil also ich könnte mir, also ich stehe hinter natürlich voll hinter der grundsätzlichen Erweiterung des Scopes, ja, aber ich würde dann auch nicht verstehen, warum man das dann nur auf die P&L sozusagen begrenzt. Weil man dann jetzt sagt, dann halt volle Anwendung von IFRS 9, bei allen Optionen, die da sind. Aber genau, also war nur eine Frage, dann habe ich das verstanden, dann geht es hier sozusagen im engeren Sinne sozusagen nur um quasi Scope der Unternehmen. Also der Hintergrund, wo ich herkomme, und so haben wir das auch kommentiert, ist, wir nutzen diesen Comment Letter auch eben nochmal grundsätzlich einzufordern, ja, dass man sozusagen für alle Investments, auch Associates, grundsätzlich eine Fair-Value-Bilanzierung vorsieht. Dann aber eben auch in vollem Einklang mit IFRS 9, dass ich sozusagen dann selber festlegen kann, ob ich die durch die P&L oder durchs OCI bewerte. Ja. Dann hätte ich im Prinzip eine echte Option sozusagen in alle Richtungen neben dem IAS 28 und grundsätzlich würden wir halt sagen, das ist jetzt nicht, sage ich mal, Ansatzpunkt hier für den Comment Letter, der einen spezifischen Scope hat, aber grundsätzlich sagen, das ist dann Management Approach. Ein Unternehmen kann ja festlegen, ob ein Associate ein strategisches Investment ist, ja, was dann vielleicht eher sozusagen in Richtung Equity-Methode sozusagen geht oder halt ein Investment, was zufälligerweise Einflussmöglichkeiten aller Associates gibt, dann könnte ich nach dem im Sinne des Management Approach sagen, dann wende ich halt IFRS 9 an, aber dann kann ich auch festlegen, quasi, ob ich durch die P&L oder durchs OCI bewerte. Das war immer so ein bisschen der Hintergrund. Also wir nutzen das fundamentaler, um da die Richtung anzugehen. Deswegen war jetzt nochmal hier spezifisch die Nachfrage, ob wir mit IFS 9 wirklich nur sozusagen die P&L-Option aus dem IS 28 heraussehen. Ja.
Genau, so ist es gemeint gewesen. Mhm. In der Liste.
Ja, danke auch, Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also unten bei der, das ist natürlich tatsächlich, der müssen wir wirklich nochmal sprachlich gucken, ob das so klar ist, was wir jetzt fordern, ne? Also, ja, oben, also im Cover Letter steht nur ja. Unrestricted Fair Value Option.
Ja, genau. Also
im und Wording, unten steht jetzt drin, ja. Hat Peter jetzt zu Recht gesagt, die Frage und auch die Ausrichtung der Option, wie sie jetzt ist, die geht natürlich nur auf P&L. Also die Option in 28 genau. Geht auf P&L und in accordance with 9. So ist ja auch die Frage formuliert. Wir schreiben jetzt aber hier in dem zweiten Absatz in dem Text, da schreiben wir jetzt wiederum, we are convinced that allowing all entities to measure investment in associates at fair value in accordance with IFS 9. Also da sind wir jetzt nicht spezifisch, ob wir jetzt meinen, das ist dann eben nur sozusagen nur die Scope-Erweiterung in 28 alle P&L oder ob wir sagen, wendet mal grundsätzlich IFS 9 an. Das ist, glaube ich, nicht so sprachlich jetzt noch nicht so hundertprozentig klar, weil wir haben nämlich hier diesen Einschub mit Fair Value Through P&L in diesem Satz nicht drin. So wie er in der Frage oben drin steht und so wie er auch im Standard ja steht.
Genau, deswegen hatte ich schon fast gehofft, dass ihr sozusagen das auch von der Bewertung her öffnet, sozusagen. Ja. Aber habe ich verstanden.
Ja, aber wie ist denn da jetzt die Einschätzung? Was sagt denn die Runde? Also würden wir auf OCI öffnen oder wollen wir das nicht?
Genau, also ich habe ja gerade meine Meinung da kundgetan. Ich würde dann sagen, wenn IFS 9, dann alle Optionen, die der IFS 9 liefert. Ja.
Jo, ich glaube dazu.
Wenn es die Möglichkeit gäbe, auch die Fair Value OCI zu bewerten, wäre ich dann natürlich auch dafür. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, also ob wir hier nicht zu viel fordern im Sinne, dass wir es überreizen. Wenn das nicht der Fall ist, natürlich, dann bin ich komplett bei Marco, wäre das noch besser.
Ich kann, vielleicht liege ich daneben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich tatsächlich tricky wird, weil ein Associate, also eine Beteiligung, die ich zum Associate bilanziere, ist ja nicht notwendigerweise, wenn ich sie jetzt in IFRS 9 betrachten würde, so im ist nicht notwendigerweise basiert auf Eigenkapitalinstrumenten. Also ich könnte mir einen Fonds vorstellen, in dem ich maßgeblichen Einfluss habe, aber die Fondsanteile per se Schuldinstrumente sind, Debt Instruments. Und da würde IFRS 9 also gar kein Fair Value OCI ohne Recycling zulassen. Wenn ich aber dann das Eigenkapitalinstrument hätte darunter, dann hätte ich Fair Value OCI ohne Recycling. Also dann müsste man natürlich dann eine Fallunterscheidung auf IAS 28 Ebene treffen. Also ich wüsste nicht, also es würde deutlich Komplexität wahrscheinlich führen, wenn wir darüber diskutieren.
Dem, wenn ich da direkt was zu sagen darf, also dem würde ich entgegnen, dass es halt, wenn eine 1:1 Anwendung von IFRS 9 ist, mit allen Besonderheiten, Recycling, nicht Recycling, abhängig von der Art des des Instruments.
So, darf ich vielleicht von der Seitenlinie mal was reinwerfen? Ich verstehe die Frage die Question 1 so, dass es überhaupt nicht zu diskutieren ist, ob es auch über OCI geht. Also es steht doch at fair value through profit or loss in accordance with IFRS 9. Also eine Bewertung über die GUF. Also ich kann so in der Stellung des Satzes würde ich nicht rauslesen, dass auch eine OCI-Bewertung möglich wäre.
Exakt, ist im Moment nicht. Ne? Also dazu müsstest du jetzt IAS 28 noch weitgehender ändern, also nicht nur diesen Scope, sondern auch das sozusagen das Measurement Treatment im Sinne von auch OCI in den Fällen, wo es nach EWS All möglich wäre, wäre es dann auch eine Option. Aber das ist tatsächlich ja so in IS 28 nicht formuliert. Deswegen glaube ich, also ich sag mal, da, auch das, was wir geschrieben haben, das funktioniert im Moment so, wie wir es geschrieben haben. Ne?
Ja.
Weil wir haben eine Frage und wir sagen, also als, ich sag mal so, als Measurement in der Bilanz halten wir IFS 9, also Fair Value auch richtig in dem Text darunter. Da lassen wir uns jetzt gar nicht so sehr zu P&L oder OCI Frage aus. Das haben wir da nicht geschrieben. Aber das ergibt sich natürlich jetzt so, wie du gesagt hast, implizit aus der Frage, weil diese Diskussion gar nicht zur Diskussion stand. Und im Cover Letter haben wir sie auch nicht aufgemacht. Also wir können für den Moment auch einfach sagen, wir lassen den Text so, wie er ist, weil er funktioniert. Ja, aber wir haben diese OCI-Frage jetzt hier nicht explizit aufgemacht bislang.
Ich war ja.
Also, Marc, willst du das ja, nochmal sagen?
Ich,
oder?
Ich bin jetzt, wenn der Peter ist, glaube ich, Nummer 1 noch. Ich habe dann genau da noch auch was dazu.
Ja, ich war Peter, glaube ich, ein anderes Thema, deswegen wollte ich
das jetzt erstmal. Okay, genau, dann vielleicht nur ganz kurz. Also das ist natürlich klar, ja, dass diese Frage quasi nur den Scope der Unternehmen adressieren will. Für mich ist ja die Frage grundsätzlich, jetzt ist es wieder ein Partikularthema in dem IS 28, was quasi stückchenweise angepackt wird. Und die Fundamentalkritik, die ich an diesem ganzen Prozess IS 28 Überarbeitung habe, ist, dass man stückchenweise Themen rauspickt, ja, und nicht das grundsätzliche Bewertung Konsolidierungsmethodik angreift. Das ist wieder ein Schritt sozusagen in Richtung Ausweitung als Bewertungsmethodik, ja, weil ich das ja breiter mache, richtigerweise für alle Unternehmen. Daran entzündet sich eine Diskussion offensichtlich auch im Board. Gibt es da Befürworter, zumindest drei, die sagen, da gibt es nicht richtig einen konzeptionellen Grund, da überhaupt zu unterscheiden. Aber es gibt meines Erachtens dann konzeptionell auch keinen Grund zu sagen, ich kann aber dann IFRS 9 nur durch die P&L bewerten. Ja? Für mich ist einfach der Punkt der, ich muss irgendwann mal sagen, ist es Bewertung oder Konsolidierung, die Richtungen, die einzelnen Entscheidungen, die wir immer jetzt gesehen haben, die legen immer mehr sozusagen auf das Thema in Richtung Bewertung. Und dann ist halt einfach der Punkt, ja dann, wir haben den Standard, der Bewertung von Equity Instruments sozusagen regelt, ja, und dann lasst uns halt den anwenden und nicht auch da wieder irgendeine Differenzierung einbauen, warum das eine jetzt nur durch die P&L, aber für andere Beteiligungen sozusagen dann auch durchs OCI bewertet werden kann. Das ist der Punkt, dass die Frage sehr, sehr gezielt nur auf den Scope der Unternehmen zielt, das ist klar. Die Frage ist halt, will man das in dem in der Kommentierung breiter angehen, ja, oder lässt man es so eng? Wir haben es halt breiter gemacht, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es ist hier nur nach dem einen gefragt, also beantworte ich das in der Richtung.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also das Hauptthema ist ja, dass wir zwei verschiedene Möglichkeiten haben. Also entweder die Equity-Methode oder die Fair-Value-Methode. Und das führt immer zu einem Verlust an Vergleichbarkeit. Und das, wenn die Vergleichbarkeit nicht mehr da ist, das ist etwas, was ich als Anwender oder als Analyst nicht mag. Und außerdem habe ich mit der Fair Value mit Option auch noch die Möglichkeit, Ergebnisse zu steuern. Timing oder wie auch immer, Klassifizierung. Und das führt zu einer geringeren Ergebnisqualität. Also wir haben Vergleichbarkeit, Ergebnisqualität. Also ich kann nur zustimmen, was Marco gesagt hat, was hier. Wir sollten nicht immer in die Details gehen, wenn wir schon eine Lösung haben.
Findet sich für die Sichtweise eine Mehrheit im Fachausschuss?
Ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen. Also Das ist zwar jetzt eine IASB-Frage, aber wir sprechen uns ja nach dieser Stellungnahme, ich war in der März-Sitzung ja nun nicht dabei, in der Stellungnahme jetzt für ein Wahlrecht aus zwischen Equity-Methode und Fair Value Bewertung through Profit and Loss. In unserer Stellungnahme dem Justizministerium gegenüber im Hinblick auf Bürokratieabbau haben wir einen Abschnitt drinne. Da steht, man möge doch mal vielleicht die Wahlrechte bedenken in der Bilanzrichtlinie und die möglicherweise zurechtstutzen. Also wir sprechen an der Stelle jetzt mit zwei verschiedenen Sprachen, ne? Gegenüber der Bilanzrichtlinie sagen wir Wahlrechte eindampfen und hier sagen wir, auch wir schaffen mal einfach ein neues oder wir unterstützen, dass das ein neues oder ein erweitertes geschaffen wird. Das, ich will auf diese politische Problematik nur hinweisen. Es ist ja keine fachinhaltliche, sondern eher ein politisches Statement. Die Richtung scheint mir aber dann vorgegeben zu sein, dass man sich auch in der EU mit der Fair Value Bewertung auseinandersetzen wird, wenn jetzt hier die Equity-Methode so aufs Abstellgleis geschoben wird. Damit will ich aber jetzt nicht sagen, dass ich mich gegen diese Stellungnahme ausdrücke. Muss ich noch einen Moment drüber nachdenken. Ich wollte nur diesen Aspekt des Politischen da mit einbringen. Danke.
Also erstmal danke für den Hinweis. Ich sag mal so, die Konstellation hier ist ja jetzt noch insofern ein bisschen anders, weil, also übergeordnet ist ja eigentlich so ein bisschen der Flavor, dass wir sagen, also wie wir es an anderer Stelle schon gesagt haben, also brauchst du die Equity-Methode überhaupt oder wäre nicht ein adäquates Zielsystem, alle Beteiligungen, die nicht konsolidiert werden, in IFRS 9 zu managen. Wenn ich das als Oberziel sehe, dann ist ja jetzt eigentlich die Denke, dass diese Option, die wir für alle fordern, ein Schritt in diese Richtung ist. Ich gebe dir natürlich recht, dass das ein bisschen blöd daherkommt, jetzt, weil wir da sagen, Option weg, hier sagen wir Option rein. Aber es ist im Prinzip ja eine Option, die wir eigentlich so ein bisschen als Brücke bauen wollen für eine Ideallösung, die auf der Seite jetzt machen wir nicht davon, wie die Ideallösung jetzt die richtige ist oder nicht, aber so von der Denke her, wir sagen ja nicht, wir wollen jetzt einfach Optionen haben, weil wir mehr Flexibilität im System für alle Zeiten brauchen. Also innerlich ist das schon in Ordnung, ich gebe dir recht, man muss wahrscheinlich im Wording so ein bisschen. Wenn man das so liest, dann erweckt das irgendwie den Eindruck, als ob wir hier sozusagen widersprüchlich aussagen lassen.
Marco. Darf ich nur, für mich ist ja da eine Wahlrecht nicht Wahlrecht. Also ich würde vielleicht ein Zielsystem zu haben mit einer Bewertungsmethode und die ist der Fair Value nach IFRS 9. Ja. Wenn ich mir jetzt was das Thema Komplexität und Bürokratie, wie auch immer, Aufwand für eine Abbildung eines Investments nach der Ad-Equity-Methode und nach Fair Value anschaue, ja, dann ist klar, dass die Ad-Equity-Bilanzierung ein zigfaches komplexer und aufwandsgetriebener ist als die Fair Value Option. Also deswegen dieses Argument, dass ich sage, mit dem Wahlrecht mache ich irgendwie was schlechter, würde ich sofort konterkarieren, weil ich sage, ja, jeder, der das Recht nutzen kann, ja, der spart sich auf jeden Fall mehr Aufwand in der Erstellung und in der Verfolgung. Und von daher wäre das auch im Sinne von Bürokratieabbau auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Marco, ich danke dir sehr für diese Stellungnahme. Du hast, würde ich unterstreichen, ne? Also du hast natürlich vollkommen recht und du hast meinen Einwand elegant niedergeschmettert. Das gefällt mir gut. Und darauf kann man sich ja dann einigen in der Außenkommunikation, sodass wir da keinen blöden Widerspruch haben.
So, ja, also summa summarum, Peter, haben wir jetzt noch Anpassungsbedarf, was den Text angeht?
Hast du jetzt eine Mehrheit für die inhaltliche Fragestellung nach Verwaltung oder OCI daraus gehört?
Also ich habe jetzt noch nicht rausgehört, dass das aktiv hier nochmal einfordern. Also es ist ja nicht ein Stück weit sogar, also es ist ja in diesem einen Satz, den ich gerade vorgelesen hatte, ist es ja sogar so ein Stück weit schon angelegt. Wenn ich den, also so wie er jetzt da steht, wenn ich den zu Ende denke und ich sage, ich gucke mir grundsätzlich mal IFRS 9 an, dann würde ich wahrscheinlich an dieser Frage dann in der Folge vorbeikommen, was ist denn eigentlich mit der einen Moment auch sagen, vielleicht belässt man es auch dabei. Also ich weiß nicht, ob uns das jetzt hilft, wenn wir das jetzt noch aktiv aufmachen würden und sagen würden, denk auch mal, was aus der Arbeit ist, wie gesagt, das ist natürlich völlig richtig in der Frage, die Frage ist nicht gestellt worden, das ist jetzt im Regelungssystem von IFRS 28 auch einfach nicht drin. Also insofern, ich würde es eigentlich so lassen, aus dem Bauch raus, aber das ist natürlich auch gerne noch überzeugen, wenn die Mehrheit sagt, wir müssen hier irgendwie sprachlich nochmal ran.
Ich würde dem zustimmen. Ich würde das, so wie es ja auch mehrfach angeklungen ist, wir haben eine sehr begrenzte Frage gestellt bekommen und die würde ich auch sehr eng beantworten. Und wir haben ja sehr deutlich auch im Eingangs und im Schreiben gemacht, dass wir an sich eine ganz andere Lösung präferieren. Wie genau die nachher ausgestaltet wird, muss man, glaube ich, im weiteren Prozess dann sich angucken. Aber meines Erachtens, für mich reicht dieses Eingangsstatement, was wir halt haben, ist insgesamt die Fair-Value-Option. Jedenfalls kann man ergänzen, muss man meines aber nicht nur hinsichtlich des Scopes, sondern auch in der konkreten Ausgestaltung eben entsprechend überarbeitet werden muss. Und das hier tatsächlich nur die kurzfristige Weg ist, so wie IFRS 28 allein mit IFRS 18 zu bekommen, aber keine langfristige Lösung. Ob das sicherlich kein Königsweg, das so zu machen, aber ja, glaube ich eben der vom ISB angedachte.
Ja, wie ich den jetzt gerade mal entworfen habe. Ich glaube, auf dem kurzen Ende hat das ja wenig Chance, jetzt Anklang zu finden. Da ist ja bei Sven und Ilka auch deutlich geworden, dass es genug Stimmen dafür gibt, warum das Amendment schon mittelfristig dann halt in die Diskussion einsteigen müssen. Beispielsweise über eine Agenda-Konsultation, die damit umzugehen ist. Und da wäre der Gedanke vielleicht besser aufgehoben oder zumindest aussichtsreicher aufgehoben.
Meine Zustimmung, auch gerne für die Ergänzung.
Ja, Sven, dann lass du die Entscheidung treffen.
Ich bin ja nicht mal stimmberechtigt, ja? Also ich kann damit auf jeden Fall auch leben. Wir können das auch gerne mit dem Anschluss so machen, wie du es jetzt geschrieben hast.
Mhm. Ja.
So.
Mir gefällt der Einschub gut. Also, ja. Da hat man so einen Stein ins Wasser geworfen. Mir gefällt er gut.
Gut, genau, dann machen wir das so.
Gibt es weitere Anmerkungen zur Stellung Vornamen oder den Formulierungen im Entwurf.
Gut.
Bevor der Rest nicht überraschend, wenn es keine Anmerkungen gibt, dann würde ich vorschlagen, dass wir das in der Form dann heute an den ISB übermitteln.
Ja. Regt sich kein Widerstand? Dann machen wir das so. Vielen Dank.
Ja,
danke. So, das bringt uns dann auch schon an das Ende von dem Tagesordnungspunkt, Peter.